kann natürlich meinen Content posten und dann ist es meins und ich poste den Content nicht zwingend bei irgendeinem großen Silo rein in den Rachen der Tech-Industrie oder so. Mit zum Beispiel der Startseite. Also, dass die letztlich auch das widerspiegeln kann, worauf du Lust hast. Also, was du denkst, was wichtig ist für die Leute, die deine Seite besuchen natürlich, aber auch, was du ausdrucken möchtest damit. Aber letztlich ist es ja bei solchen Projekten immer so und genauso auch bei der persönlichen Website. Du startest mit so einer gewissen Unbekümmertheit da auch rein, die, glaube ich, auch wichtig ist.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audioproducerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung.
Revision 648. Wir wären heute zu dritt, da hätten wir aus dem Team zum einen den Peter.
Moin, moin.
Ich bin der Shep und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast und das ist diesmal der Matthias Ott. Hallo Matthias.
Hallo zusammen.
Du warst schon Gast bei uns, das ist aber schon wieder, also wie meist bei wiederkehrenden Gästen, überraschend lange her. Eigentlich schon fast beschämend lange her, möchte ich sagen, nämlich April 2021. Und genau, ich könnte mir vorstellen, dass dich unsere Hörerschaft noch nicht kennt, vor allem die eben dazugestoßen ist seitdem. Daher die Frage, erzähl doch nochmal, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung, freut mich sehr, mal wieder hier zu sein nach all den Jahren. Mein Name ist Matthias Ott. Ich bin Designer und Entwickler sozusagen, also User Experience Designer und Web Design Engineer, nenne ich mich gerade sozusagen, und bin seit jetzt knapp, ja, ein bisschen mehr als 15 Jahren selbstständig unterwegs, baue Websites, bin in verschiedenen Projekten UI, UX technisch unterwegs. Ich unterrichte an der Matthieses Kunsthochschule jetzt auch schon im 13. Jahr Interface Prototyping. Das ist ein Lehrauftrag im Interface Design Lehrstuhl und gebe Workshops und Online-Seminare zu verschiedenen Themen. Habe das eine Weile lang auch für Adobe gemacht, zum Thema Design mit Adobe XD. Das ist jetzt inzwischen ausgelaufen. Aber es bleiben viele Themen, die man online behandeln kann. Genau. Ich habe eine persönliche Website, auf der ich doch immer wieder was veröffentliche. Und
Das ist matthias.com. Ja. Denn darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Und zwar nicht nur, weil du eine persönliche Website hast, sondern weil du auch ein großer Fürsprecher bist, dass wir alle persönliche Webseiten haben sollen. Und deine Fürsprache geht so weit, oder deine Begeisterung für dieses Thema, dass du einen Newsletter aus der Taufe gehoben hast, vor vielleicht 2 Jahren oder so, oder?
Passt das? Ja, so anderthalb,
ja. Ja, genau, und der heißt Own Your Web. Und jede Ausgabe dieses Newsletters beschäftigt sich mit bestimmten Teilaspekten, die mit einer persönlichen Webseite zu tun haben. Also sei es irgendwie, wie fängt man an, wo hostet man sie, welches Content-Management-System und wie geht man daran, wie schreibt man, wie schickt man eben die Inhalte oder kopiert man sie in die sozialen Netzwerke rein. Und darüber wollen wir heute ein bisschen mit dir reden.
Freut mich sehr. Also es ist, ja, wie du sagst, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt irgendwie, und was auch der Grund ist, warum ich den Newsletter damals gestartet habe, war so ein bisschen, ja, eine relativ spontane Idee, wie das manchmal so ist. Ich habe irgendwie vor dem Hintergrund, dass nach und nach so die Leute von Twitter langsam zu Mastodon überwanderten, sich die Leute so ein bisschen umschauten, was gibt's denn für Alternativen. Ich aber auch vorher schon immer wieder viel mit dem Indie-Web zu tun hatte, da auch immer auf dem einen oder anderen Indie-Webcamp war und so, und ja, einfach das Thema Personal Websites mich immer wieder beschäftigt. Da habe ich dann gedacht, na, warum nicht einfach so ein paar Sachen mal für Leute, die ja, einfach gerne verpackt hätten in einem Newsletter zusammenschreiben und einfach das teilen, was ich jetzt weiß, was ich irgendwie recherchieren kann, ein bisschen den Leuten wieder so zu dem Thema was zurückgeben von dem, was man selber halt für sich so ja, weiß und recherchiert hat. Und gleichzeitig ist natürlich auch immer das Spannende daran, dass man dann mit jeder Ausgabe nochmal deutlich mehr dazu lernt für sich auch selbst. Also ich habe da irgendwie angefangen, mir eine grobe Liste gemacht mit Themen, die man behandeln könnte und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das natürlich ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt ist dessen, was draußen die Leute auch beschäftigt und was die an Themen haben, was die für Tools nutzen. Ja, und so ist es nach und nach dann zu immer mehr verschiedenen Themen gekommen auch, Newsletter. Und ja, ich freue mich natürlich über jeden, der sich da anmeldet und sich interessiert und dann aber auch Feedback gibt, was Themen angeht, weil ich jetzt auch doch merke, dass das auch ein wichtiges Ding ist, dass man die Themen nach und nach ausbaut und breiter fächert und auch immer mehr verschiedene Dinge behandelt.
Man kann dich ja manchmal auch beobachten auf Mastodon und Co., wie du auch so ein bisschen Fragen stellst und mal so ein bisschen nachhorchst und sondierst, wie die Leute so ticken, was die für Strategien und Ideen haben. Genau, und das fließt ja dann immer in den nächsten Newsletter dann ein. Das ist ja immer ein bestimmtes Thema. Genau, und darum dreht sich's dann. Und dann hast du ja auch immer, dass du so ein paar persönliche Blogs oder Sites dann auch featurest. Das ist auch immer schön.
Ja, genau. Also es gibt ja unglaublich viele schöne Websites da draußen schon von Leuten, die sich da unglaublich viel Mühe machen, auch ihre Websites zu bauen, sehr, sehr persönlich eben die Personal Website zu gestalten. Und dann suche ich mir immer eine raus, mache ein paar Screenshots, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie vielfältig das ist. Und einfach natürlich der Newsletter ein bisschen interessanter ist am Ende nochmal, so etwas Visuellem auch endet.
Was würdest du denn sagen, also so ein bisschen klang das ja jetzt schon durch, also dass man so seine Identität so ein bisschen präsentieren kann im Web, aber was würdest du sagen, warum würdest du Leute ermutigen, eine eigene Webseite aufzusetzen und zu betreiben, im Gegensatz zu den Alternativen, die eben wären, keine Ahnung, auf LinkedIn Sachen posten oder auf Instagram und so weiter.
Ja, also letztlich ist auch das mit einer der Gründe, warum ich gestartet habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass es vielfältigste Gründe gibt. Habe auch eine von den Episoden so oder von den Ausgaben dem Thema gewidmet, habe die Leute auch wieder gefragt, was sind denn so für euch die Gründe, warum ihr eine persönliche Website haben wollt und was es euch bringt. Und es fängt eigentlich mit so ganz einfachen Sachen an, wie ja klar, ich kann natürlich meinen Content posten und dann ist es meins und ich poste den Content nicht zwingend bei irgendeinem großen Silo, wie man so schön sagt, irgendwie rein in den Rachen der Tech-Industrie oder so, sondern ich kann den Content wirklich für mich auf meiner Website so posten, wie ich ihn gerne hätte. Ich kann Sachen behandeln, die ich gerne behandeln möchte. Ich kann Inhalte auf die Website stellen, die mich persönlich halt interessieren. Das ist so das eine. Also man hat Kontrolle über seinen Content. Auch zum Beispiel vor dem Hintergrund jetzt, was mit Twitter passiert aktuell. Ich habe meine Tweets alle gelöscht. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt und so. Es gibt viele, glaube ich, die jetzt gerade Twitter den Rücken kehren. Es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Portale und große Seiten, wo viele Leute viel, viel Energie reingesteckt haben, sich irgendwas aufzubauen, Content zu posten und so. Und dann irgendwann geht's den Bach runter. Und was mache ich dann mit meinem Content? Weil es ist ja letztlich auch ein bisschen ein Teil deiner Online-Persönlichkeit, aber auch einfach zu deiner persönlichen Geschichte. Aber auch die Inhalte sind oft wertvoll für andere Leute. Was passiert, wenn irgendeine Plattform eine Paywall einbaut, solche Themen? Das heißt, du hast Kontrolle über deinen Content. Das ist so das Erste und Wichtigste. Aber natürlich ist es auch irgendwie was einem enorm viel Potenzial bietet, sich mit anderen zu vernetzen. Inhalte zu teilen, Ideen zu teilen, die man so hat, so seinen Weg irgendwie vielleicht zu beschreiben. Und jetzt ganz, ganz konkret ist es zum Beispiel so, dass ich beim CSS Day, wo ich im letzten Jahr gesprochen habe, vorher angefragt wurde, über einen Blogpost, den ich davor geschrieben hatte, sozusagen. Also die persönliche Website ist tatsächlich so auch irgendwie was, ja, womit man so sich selbst ein bisschen zeigen kann und auch anderen zeigen kann, was einen beschäftigt, was man auch beruflich vielleicht macht, wenn es eine eher auch teilberufliche persönliche Website ist. Mhm. Und das ist natürlich auch enorm stark. Man kann da wirklich viel rausziehen in dem Moment, ja.
Ja, sind ja auch viele irgendwie, die sagen wir jetzt mal, bei Google gelandet sind und jetzt DevRels sind oder sowas. Also wenn die haben eben, also weiß nicht, Bramus zum Beispiel, der hat ja auch immer auf seinem Blog tolle Artikel gepostet, dann eher so Fachartikel. Und ja, irgendwann haben die eben, wie bei dir, der CSSD geklopft und gesagt, hey, hast du nicht Bock, das irgendwie zu deinem Beruf zu machen?
Ja. Und natürlich dann auch das, was auch wichtig ist oder ja einfach schön ist und Spaß macht, ist, dass es halt irgendwie so ein persönlicher Spielplatz auch sein kann. Also, dass ich halt auf meiner persönlichen Website echt Sachen machen kann, die kann ich in meinem Tagesjob nicht unbedingt machen. Also, ich kann Sachen ausprobieren, die in laufenden Projekten nicht zwingend möglich sind. In meinem Fall habe ich zum Beispiel meinen ersten Service Worker auf der eigenen Website eingebaut, ein Theme für die Code-Snippets eingebaut, solche Dinge. Also das heißt, man kann wirklich auch das wirklich als komplette Spielwiese betrachten und sagen, hey, das ist meine Website, ich mache damit so ein bisschen, was ich will. Ich probiere da auch neue Sachen aus. Einfach schau mal, was funktioniert für mich, was nicht. Ich kann auch Sachen wieder löschen, wenn es mir nicht passt, so ungefähr. Ich habe da volle Kontrolle drüber.
Ja, ja, ich glaube auch so diese Dark-Mode-Geschichten, das waren ja auch eigentlich alles so persönliche Blogs, die als erstes mit diesen Light-Dark-Schaltern aufgewartet sind, und gar nicht die großen Seiten. Das ist ja eh immer so. Also auch irgendwie irgendwelche Performance-Tricksereien, die probiert man halt auch erstmal an seiner persönlichen Webseite aus und dann noch nicht an dem großen Projekt, weil das einfach so viele Leute involviert und bis das shippt, dauert es dann einen Monat oder so. Genau.
Ja, kannst auch gut modernes CSS dann einfach auf deiner eigenen Website ausprobieren. Und keiner kommt und sagt dann, ja, wir sind in Browser-Support und sowas. Also natürlich ist es gut, wenn du mit deiner eigenen persönlichen Website auch möglichst viele Browser und für viele Menschen draußen eine gute Experience unterstützt. Aber andererseits kannst du es halt ausprobieren auf deiner Seite. Und,
Ich denke halt auch, das Wie ist da, glaube ich, ganz entscheidend. Das ist ja jetzt nicht so sehr bei meiner persönlichen Website, aber bei so Nebenher-Projekten ganz gut, dass das einfach ausgesprochen erfrischend ist, wenn man einfach mal sagen kann, bei der ganzen technischen Zusammenstellung dessen, was ich da mache, gehe ich jetzt einfach mal keinen Kompromiss ein, sondern baue das mal bitteschön genauso, wie ich das für richtig halte, so wie man es eigentlich machen müsste. Und wenn man das halt macht, so in einer kleinen Dosierung, dann ist so ein Alltag, wo halt relativ viel Bullshit vielleicht am Start ist mit irgendwelchen grauseligen Frameworks oder irgendwelchen bescheuerten Prozessen, einfach sehr viel besser zu verstopfwechseln, wenn man halt eben weiß, hinterher steige ich halt für eine Stunde in das gemütliche Bad, das ich mir hier selber eingegossen habe und hier ist dann alles in Ordnung und dann kann man auch gut erholt wieder in den Bullshit starten. So geht's mir damit.
Sehr schön gesagt. Ja, so geht's mir auch. Also tatsächlich, weil man halt wirklich auch in irgendwelche Kaninchenbauten verschwinden kann, in die man sonst nicht eintauchen könnte und dann wirklich so Sachen ausprobiert. Und das macht einfach Spaß dann. Also zumindest, wenn man so ein tüftelnder Nerd ist wie wir wahrscheinlich.
Ja, vor allen Dingen kannst du halt mal das Unvernünftige machen. Weißt du, Kaninchenbau halte ich ja noch ist ja noch so auf dem Spektrum des Vernünftigen, weil manchmal ist es halt eben notwendig, tatsächlich rauszufinden, wie es funktioniert. Aber du kannst halt ja tatsächlich in deinem eigenen Reich auch Dinge machen, die halt einfach der komplette Wahnsinn sind, was kein vernünftiger Mensch jemals machen würde, weil du halt wirklich zum Beispiel sagst, ich implementiere das jetzt von Grund auf und ich nehme halt eben jetzt nicht irgendwie die Standardlösung und noch nicht mal irgendwie das neue heiße Tool, sondern, keine Ahnung, ich will das jetzt mal wirklich selber gemacht haben, hold my beer. Also so, gerade, dass man so ins Unvernünftige abdriften kann und dass einem keiner sagen kann, so macht man das aber nicht, kann man immer sagen, nee, hier schon.
Ja. Und das sind ja auch oft dann auch wieder Sachen, aus denen man sehr viel lernt. Gerade weil,
auf jeden.
Ja, weil man ja oft auch so ein bisschen das Gefühl hat, ja, jetzt mache ich aber irgendwas, was nicht so arg nützlich ist in dem Sinne. Aber diese unvernünftigen, unnützlichen Sachen, die sind ja oft dann auch wieder die Sachen, aus denen man rückblickend wieder viel lernt. Oder es kommt dann irgendwann zu so einem Moment, wo man das wieder mit was Neuem verknüpfen kann und plötzlich macht's Klick und du merkst, ah, das, was ich damals an meiner Website gebastelt habe, das kann ich jetzt wieder gut verwenden oder weiterentwickeln und so weiter. Also ja, das ist definitiv was.
Ja, man weiß es nie, ne?
Ja. Wofür es gut ist. Sieht man auch an vielen der Websites, die so als beste Beispiele gelten. Also ich weiß nicht, ob ihr die Website von Lynn Fisher kennt. Die macht jedes Jahr ihre persönliche Website neu. Hat also eine der berühmtesten Versionen sozusagen war, da hat sie so ein bisschen wie eine responsive Website gemacht. Wenn man sie ganz zusammenschiebt, ist es nur ein Kopf sozusagen, eine Illustration. Und wenn man dann die Website nach und nach auffächert und breiter macht den Screen, dann schält sich sozusagen immer eine Schicht weiter auf. Also ein bisschen wie wie so eine russische Puppe, wo immer eine weitere Schicht erscheint und dann ganz zum Schluss sieht man dann ihr Gesicht und ja, sehr, sehr schön gemacht. Und ja, dann daran sieht man auch, dass das sind einfach dann Ideen, die sind völlig kreativ, frei raus. Ich mache jetzt mal einfach, was ich möchte und worauf ich Bock habe. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil.
Ja, ich weiß noch, früher hat doch der Chris Coyer auch immer, oder Chris Coyer besser gesagt, ich glaube, Coyer wird er ja nicht ausgesprochen.
Ja.
Hat ja auch immer seine, ich weiß nicht, 7 Versionen von CSS-Tricks gab es so insgesamt über die Zeit. Da musste immer alles redesigned werden. Genau, war dann natürlich immer erstmal so ein bisschen schockierend, wenn man dann auf die Seite kam, wenn man dachte, ob man jetzt irgendwie, ist man denn jetzt hier noch richtig?
Ja. Er kann es auch nicht lassen. Also er hat es jetzt mit seiner eigenen persönlichen Website auch wieder gemacht. Die hat auch wieder ein neues Redesign bekommen, irgendwie mit neuer Typo, neuem Layout, neuer Anordnung und so. Macht sich auch immer viel Gedanken über den Aufbau von einer persönlichen Website. Also wie organisiere ich den Content? Also seine neueste Idee war jetzt zum Beispiel die Home. Warum ist die Home nicht die About Me-Seite? So ein bisschen. Und wenn du da drauf gehst, dann steht da halt erstmal alles über mich so ein bisschen. Und ich brauche gar keine About Me-Seite mehr, weil eigentlich ist es auf der Home abgefrühstückt und dann kann ich auf den anderen Seiten irgendwie andere Dinge tun. Das sind ja alles so. Das ist
auch ein schlauer Gedanke, ja.
Ja, das ist total schlau eigentlich, weil die klassische Startseite von so einer Webseite ist ja mehr oder minder so das Äquivalent, so wie Yahoo früher aussah, als dann Google um die Ecke gegangen ist und aufgeräumt hat. So, hier ist erstmal so das Portal zu allem. Und da ist halt tatsächlich die Frage berechtigt, ob das etwas ist, was man braucht.
Ja, vor allem im Kontext von einer persönlichen Webseite dann, ne?
Wow.
Ja, also da ist allgemein das Thema, wie starte ich in die Website, wie organisiere ich meinen Content, ist natürlich ein Riesending irgendwie. Also auch habe ich ja dann auch immer wieder gehört, auch von Leuten, die mir Feedback gegeben haben zum Newsletter, die auch kritische Rückfragen gestellt haben, die auch gesagt haben, ja, das ist alles ganz schön und gut, was du da schreibst, aber ganz ehrlich, das ist super schwierig, den Content überhaupt erstmal zu strukturieren und Sachen zu schreiben und zu veröffentlichen und so. Also da hängt natürlich ein Rattenschwanz schon dran, ein bisschen, aber man darf sich halt auch nicht zu viel Gedanken machen, denke ich dann oft auch. Also ja, das ist so, glaube ich, der erste Schritt, dass du sagst, hey, das ist meine persönliche Website, ich kann da drauf machen, wirklich, was ich möchte. So.
Genau, es gibt halt kein Niveau, das man nicht unterschreiten darf, weil man ja sich selber die Grenzen setzt.
Ja. Da hat Chris Coyer auch mal einen Post geschrieben, irgendwie, wo er sagt, there is no bar. Also es gibt sozusagen kein Level, das man irgendwie erreichen muss. Ich glaube, er hat auch irgendwas geschrieben, wir sind hier nicht nach dem, wir streben nicht nach dem Pulitzer-Preis, wenn wir Blogposts veröffentlichen, sondern schreib halt einfach das, was dir auf dem Herzen liegt, veröffentliche das in der Qualität, die du für okay hältst für dich, so mit der du leben kannst, so ungefähr. Und er ist so der Meinung, das teile ich eigentlich, dass man es dann lieber auch draußen in der Welt hat, statt jetzt ewig lang dran rumzufeilen und alles immer noch viel feiner und schöner zu machen. Ich tendiere da auch oft zu. Also ich kenne das, wenn man erstmal einen schlechten Draft geschrieben hat von irgendwas und dann merkt, oh, da kann ich jetzt aber nochmal mindestens 2 Wochen investieren in jeden Satz und noch die Kommas korrigieren und so. Aber eigentlich ist das eben wieder kontraproduktiv, weil wichtig ist vor allem, dass du halt Sachen auch rausbringst, dass sie veröffentlicht sind, ja.
Tatsächlich könntest du ja tatsächlich die gewisse Dinge, die normalerweise als irgendwie Mangel verstanden würden, einfach zu so deinem Grundprinzip erheben. Also draußen laufen genug Leute rum, die in ihrem Blog einfach komplett Großbuchstaben ablehnen und die kommen wunderbar klar. Mhm. So. Ja. Also das plakativste Beispiel von allen. Aber wenn du halt einfach so sagst, so irgendwie, keine Ahnung, meine Artikel sind halt irgendwie um die 200 Zeichen lang oder so in Erinnerung an Twitter früher, kannst du das halt machen. Dafür muss man nicht zu den jeweiligen Plattformen geben, die einen dieses Limit selbst auferlegen, sondern kann man sich halt eben aussuchen, wie man es gerne hätte. Es gibt there's no bar, wie du richtig sagtest.
Ja, genau. Und genauso ist letztlich auch mit zum Beispiel der Startseite. Um da mal zurückzukommen zu, also dass die letztlich auch halt das widerspiegeln kann, genau wie deine ganze Seite, worauf du Lust hast. Also was du denkst, was wichtig ist für die Leute, die deine Seite besuchen, natürlich auch, aber auch, was du ausdrucken möchtest damit. Also dann ist es vielleicht entweder mehr so ein About Me, so ein bisschen kurzes Willkommen, was mache ich denn so, was sind so die Kernthemen meiner Tätigkeit oder wenn es eben gar nicht beruflich ist, hey, was findet ihr auf dieser Website? So, es kann aber natürlich auch dann eben aggregierter Content sein, gibt es ja auch oft genug, dass man so eine Art Stream of Consciousness irgendwie da abbildet und aus allen möglichen verschiedensten Datenquellen Zeug zusammenzieht und sagt, ich sehe das mehr so als Aggregat, meine Website ist so der Ort im Web, wo alles drumherum kreist und ich ziehe dann aus verschiedenen Quellen meine Mastodon-Posts, meine, keine Ahnung, von meiner Fitness-Tracker-App irgendwelche Daten, was auch immer ich dann so an Quantified-Self-Daten noch da abbilden will, gibt's auch viele Beispiele. Und so kann man einfach irgendwie das bauen, worauf man gerade Lust hat. Also ich glaube, da gibt's keine richtig und falsch Antworten.
Ja, aber so ein paar Sachen haben sich ja so ein bisschen auch herausgeschält, so als dass das machen mehrere Leute. Da ist ja dieses zum Beispiel, ich glaube, Now, so wo bin ich gerade, was höre ich gerade irgendwie für eine Musik, dann wird da irgendwie die Spotify API angebunden oder keine Ahnung, wie die das machen. Genau, oder Uses. Also ist wahrscheinlich so, dass dann eher so was für Software, was für Hardware, so was, womit hantiere ich den ganzen Tag so rum?
Ja, das sind so, das, ich glaube, Slash Pages wurde das dann irgendwann getauft. Eine der ersten Ideen kam, glaube ich, damals von einem Amerikaner, der inzwischen in Neuseeland wohnt, Derek Sivers, weiß nicht, von dem ich schon mal gehört habe, hat irgendwann so im Dotcom Bubble, so in der Zeit damals mit CD Baby irgendwie ein paar Millionen verdient und hat irgendwie so einen CD-Versand damals gemacht für Musik, hat das dann verkauft und danach, im Grunde jetzt, schreibt er nur noch Bücher und hat irgendwelche Ideen. So ungefähr. Und eine dieser Ideen war, dass er auf seiner Website einfach eine /now-Unterseite erstellt und dort dann einfach ja immer wieder aktualisiert schreibt, was beschäftigt mich denn gerade so? Das heißt, wenn irgendjemand wissen will, hey, was ist gerade bei Derek los, dann geht man auf seine Website /now und sieht dann einfach tatsächlich relativ regelmäßig aktualisiert, woran arbeitet er gerade, was macht er so, ja, welche Bücher liest er vielleicht, genau, was hört er bei Spotify? Ich glaube, bei ihm jetzt nicht drauf, aber es haben auch manche Leute eingebaut. Und die Idee ist einfach, ja, dass man seine Website lebendig hält. Das Problem ist da ein klein wenig, ich habe das von vielen Leuten gehört und mir ging es genauso, man legt diese /now-Webs-Unterseite mal an, dann muss man sie natürlich auch aktualisieren.
Ja.
Also man darf sie dann nicht liegen lassen und dann ist halt now eigentlich schon wieder yesterday und vielleicht dann auch schon ja, past.
Ja. Ach, wieso ja, darfst du nicht? Ist dein Ding, kannst machen, was du willst.
Darfst du auch, ja, genau. Aber dann muss
also wir halt wollen, Frage, wollen nicht, dass, nicht, dass, dann, wir wollen nicht, dass der ganze Kram in Arbeit ausartet. Schreibst ein Datum dran, wann es jetzt aktualisiert wurde, dann wissen alle Bescheid.
Ja. Genau. Und wenn du Lust hast zu aktualisieren, dann machst du das wieder. Ja. Und manche fangen eben auch dann an, auch deshalb irgendwie zu versuchen, das mit irgendwelchen Daten wieder anzureichern, die sich immer mal wieder aktualisieren. Also wenn sie irgendwo Bücher lesen bei Goodreads oder sowas, dann zapfen sie die API an, dass man irgendwie sieht, was für Bücher sie gerade gelesen haben. Haben wir gehört, bei dir mehr, Peter, als bei Shep und mir.
Ja, das stimmt wohl. Vielleicht so Browser-History, das wäre gut. Die müssen wir dann zapfen können. Ja, das hat Google ja bestimmt irgendwo, dürfen die natürlich nicht verraten, dass man das alles anzapfen kann bei denen irgendwo auf den Servern. Die tun ja nur so, ja, ach, ist alles verschlüsselt in deinem Account drin, kriegen wir nicht raus. Genau, das wäre gut für mich. So, da würde man dann...
Naja, aber sagen wir mal so, deine Side-Projects könnten ja auch tatsächlich mehr sein als eine Webseite. Also einfach so ein Ding, was irgendwie mitliest als Browser-Extension, hört sich jetzt erstmal umsetzbar an. Mhm. Bist auch bestimmt nicht der Einzige, der sowas gebrauchen könnte.
Ja. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es das ja auch schon.
Auch wirklich.
Genau, ja, also das ist so quasi im Grunde, ja, Informationsarchitektur, was möchte man irgendwie generell auf die Seite packen? Mhm. Du hast ja gerade gesagt, Streams ist ja dann so ein Aggregieren. Genau, und dann gibt es ja auch den umgekehrten Weg, dass man nicht aggregiert, sondern wie nennen die das? Das ist das Wort, was ich vorhin auch schon gesucht habe. Also wenn du quasi wenn der originäre Content auf deiner Seite ist und du schiebst es eben in die sozialen Netzwerke rein. Ja. Das steckt ja auch in diesem Posse drin.
Posse, genau.
Ja, aber ja. Was ist, das ist dieses S, Syndication, so.
Ja, genau, Syndication.
Genau. Ja. Also ist ja quasi das Gegenteil von Aggregation, sondern eher so, ich syndiziere das dann auf Mastodon und auf Blue Sky und meinetwegen auch auf Twitter, wenn man das noch möchte. Ja. Genau, und dann zieht man die Leute von da, also sofern man die Posts nicht komplett da posten kann oder die Beiträge, dann zieht man die sozusagen auf seine Webseite drauf, was ja bei dem Aggregieren nicht unbedingt der Fall wäre.
Nicht zwingend, ja, genau. Ja.
Also das ist ja so eine Idee, das ja eher so ein umgekehrter Weg, wo man seine Besucherschaft der Webseite dann in Richtung seiner verschiedenen Social Networks dann weiterleitet, wenn die da Interesse dran haben.
Ja. Ja, wahrscheinlich geht es auch so ein bisschen in beide Richtungen. Also diese Idee von dem Posse kommt ja ursprünglich aus dem Indie-Web auch. Also das Indie-Web, die es nicht kennen, ist so sie nennen es oft Indie-Web-Movement, aber letztlich ist es einfach eine Community, die sich gebildet hat. So, ich glaube, 2010 herum war das, dass der Tantek Celik, der unter anderem früher noch am Internet Explorer für den Mac gearbeitet hat, aus San Francisco, und der Aaron Parecki, die haben gemeinsam das Indie-Web gegründet, haben dann auch so ein paar Standards da entwickelt, also unter anderem auch W3C-Recommendations, wie Webmention oder Micropub sind da entstanden. Und die Idee war einfach, wir machen die persönliche Website zum Zentrum von allem, was man online tut. So, die persönliche Website ist dein Unique Identifier sozusagen. Also du kannst dich mit deiner persönlichen Website im Idealfall in irgendwelche Services einloggen. Du kannst auf deiner Website eben Sachen sammeln von anderen Orten online, kannst aber auch dann, das ist eben dieses Posse, publish on your own site and syndicate elsewhere, kannst auf deiner eigenen Website was posten und dann verteilst du es in die sozialen Netzwerke. Also so nach dem Motto, immer auf deiner eigenen Website es zuerst veröffentlichen und dann verteilst du es woanders hin. Ich glaube, Jeremy Keith, der ist so mit einer der Leute, Adactio.com, der das am intensivsten und am rigorosesten betreibt. Also bei ihm ist es wirklich so, dass sogar seine Replies bei Twitter und jetzt Mastodon und sowas wirklich auf seiner eigenen Website gepostet sind. Also der hat sein eigenes Interface und sein Backend gebaut, wo er im Grunde Posts, die von sozialen Netzwerken kommen, auf seiner Website darstellt, auf seiner Website dann replied und das wird dann wieder rausverteilt in die sozialen Netzwerke zurück. Also so das Extrembeispiel. Heißt natürlich aber auch, dass man, glaube ich, sehr, sehr viel Energie da reinstecken muss, dass irgendwie backendseitig zum Laufen zu kriegen. Also er hat sein eigenes Content-Management-System irgendwann geschrieben in PHP und so weiter. Also da steckt dann schon ein bisschen Arbeit drin. Ich denke nicht, dass das jeder kann. Aber gerade so dieses Thema, dass man es auf der eigenen Website zuerst published und meinetwegen auch manuell, also das ist auch einer der möglichen Wege, manuell einfach die Daten weiterverteilt, das geht ja auch. Also kannst auch sagen, hier ist mein Link und Dann postet man eben, wenn man was auf der eigenen Website veröffentlicht hat, Content oder Teile des Contents oder auch Links auf verschiedenen Social Networks, um dann die Leute eben wieder auf die eigene Website zurückzubringen.
Ja, oder auch vielleicht damit irgendwelche Suchmaschinen, die das indexieren, dann erkennen, dass auf den sozialen Netzwerken Duplicate-Content dieses quasi originären Contents auf der Webseite ist und das dann eben gar nicht erst in den Index nehmen. Und dann deine Webseite eben quasi so die Go-To-Adresse dann ist für alle. Ja, und wir haben es ja eben auch gesagt, also wenn dann irgendwelche Plattformen dicht machen, dann ist das nicht schlimm, weil im Grunde ja nur Kopien der eigenen Ausflüsse dort liegen letztendlich.
Ja. Das ist zumindest die Idealvorstellung. Also ich meine, natürlich finden auf sozialen Netzwerken auch Posts und Austausche, wie sagt man? Ja, also man kommuniziert einfach mit anderen Leuten da auch und nicht alles davon muss irgendwie für die Nachwelt aufbewahrt werden. Irgendwie sind einfach auch Sachen, die sind einfach temporär und dann können sie auch wieder verschwinden irgendwann. Das ist jetzt nicht so aufbewahrenswert. Aber es gibt natürlich dann schon auch Sachen, sagen wir mal, wenn ich mich dafür entscheide, bei Medium alles zu posten, was ich an Literatur-Output sozusagen habe, dann sollte ich vielleicht dann doch drüber nachdenken, wäre es nicht schlauer, das auf meiner eigenen Website zuerst zu posten und dann eine Kopie bei Medium zu veröffentlichen, um dann vielleicht dort ein bisschen Netzwerkeffekt zu nutzen, den das hat. Aber die Leute, die eben nur exklusiv auf Medium posten, was machen die dann mit ihren Inhalten, wenn Medium sich entscheidet, irgendwas an den Terms zu ändern, eine Paywall einzubauen, so in die Richtung.
Ja, oder KI damit zu trainieren oder so.
Ne? Ja, genau.
Das ist ja auch
aktuell. Da können wir ja mit der Robots.txt definitiv alle von abhalten, dann auf unseren persönlichen Seiten. Oder auch nicht.
Total.
Ja, total. Ja. Die respektieren das alle richtig.
Ja. Bei dem Medium-Dings da, ich weiß nicht, bei DevTO ist das ja so, du kannst ja so ein Canonical-Tag dann auch irgendwie anlegen, das wo du quasi sagen kannst, dieser Post hier bei dev.to jetzt in dem Fall ist im Grunde, ist, also sagst du Google, dann ist eine Kopie von dem Blogpost da drüben auf meiner Seite oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei Medium auch möglich ist. Das ist ja dann, ich würde sagen, ein guter Weg. Ja.
Ich habe es ehrlich gesagt schon länger nicht mehr gemacht, dass ich meine Blogposts auch bei Medium gepostet habe. Ich habe es am Anfang gemacht, aber nicht automatisiert. Und das macht es natürlich dann mühsamer. Und dann irgendwann sagt man sich auch, du, dann auch noch da immer, auch nochmal reinkopieren und so. Da hatte ich dann, das machen auch viele dann oben nochmal auch ergänzt, dieser Post erschien zuerst auf meiner eigenen Website mit Link. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man hat. Und natürlich idealerweise, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie darauf hinzuweisen, sollte man es auch machen.
Und wir hatten es ja jetzt gerade auch mit Interaktionen auf den sozialen Netzwerken. Wie ist denn eure Meinung zu Kommentarbereichen? Also die sind ja so ein bisschen weniger geworden aus verschiedenen Gründen. Also der eine Grund ist, dass viele auf statische Seitengeneratoren umgestellt haben. Da ist natürlich generell technisch ein bisschen knifflig, die einzubauen, wenn man jetzt nicht irgendwie so Lösungen wie Discuss nimmt, die aber irgendwie dann auch wieder so ihre Problemchen haben. Und auch einfach, weil halt einfach viel Rotze durch irgendwelche Bots, Spambots da reinkommen, ne?
Ja, die Frage ist halt, ob ein Spambot notwendigerweise ein mechanischer sein kann. Ich bin auch der Meinung, dass biologische Spambots so selten nicht sind und dass die sich da in der Content-Qualität nicht viel tun. Also das ist der Grund, warum ich bei mir seinerzeit die Kommentarspalte dicht gemacht habe, weil da kam einfach nichts Konstruktives mehr, sondern nur Link-Platzierungsversuche. Und dann habe ich halt gesagt, baut euch halt eure eigene Webseite. Und habe ich dicht gemacht. War besser so. Aber weil ich meine, so technisch dürfte das kein Problem sein, weil selbst wenn du einen statischen Seitengenerator hast, du könntest ja auch eine Art von Discuss so in der Barebones-Variante, kann man sich wahrscheinlich mit vertretbarem Aufwand selber stricken, in einen iFrame reinstecken und fertig ist die Kiste. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, wenn man einfach nur gewillt ist, relativ klar zu definieren, was man jetzt da willens und in der Lage ist zu machen und welche Trade-offs man da eingehen kann. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Man kann sich da halt wirklich beliebig nah und auch jenseits der Grenze des Vernünftigen bewegen. Und wenn man halt einfach seinen Geist davon befreit, was man halt so machen muss, damit so ein System Akzeptanz findet, wird das alles total trivial. Ne? Gerade für so eine Kommentarspalte, wo man dann irgendwie auch ein Admin-Interface dann irgendwie meint zu haben und irgendwie muss man sich da einloggen können und so. Ne, kann man auf alles pfeifen. Kann alles weg sein. Wenn du einen Kommentar löschen willst, schreibst du halt einen SQL-Query. Wenn du damit leben kannst, ist das super. Das gilt halt als unvernünftig, aber ist halt total akzeptabel für halt eben ein Side-Project oder für eine persönliche Webseite oder halt eben die eine Kommentarspalte, die man halt eben halt einen Nachmittag lang halt gerade genug Motivation hat, um die sich zusammenzubauen. Das ist alles erlaubt. Das kann man alles machen, wenn da halt am Ende niemand irgendwie, wenn es halt am Ende um nichts wirklich geht, ne, bei der Kommentarspalte, okay, ist vielleicht ein Backup ganz gut angebracht. Das ist ja bei allen Sachen so. Aber mir ist da wirklich immer ganz wichtig zu sagen, also gerade wenn man auch so Positivbeispiele rausholt bei den Leuten, die es besonders konsequent machen, besonders kreativ machen, besonders gut machen, auch das ist nicht eine Hürde, über die man drüber springen muss, sondern das ist halt irgendwie sowas, an dem man sich orientieren kann, wenn man will. Und genauso gut kann man sagen, irgendwie, jupp, 10% davon wären ganz nett und mehr bin ich auch nicht willens, da rein zu investieren. Also marschiere ich ab in die Richtung.
Ja, definitiv. Also gerade auch so ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man sich immer wieder auch sich dran erinnern muss, ich mache halt, worauf ich Lust habe und ich mache so viel, wie ich hinbekomme. Also beispielsweise jetzt mit meinem Newsletter, hat man vorhin kurz im Vorgespräch auch gesagt, dass es immer schwierig ist, einfach zum Beispiel die Kadenz, die Häufigkeit der Posts irgendwie hochzuhalten. Man startet oft zum Beispiel die eigene Website mit sehr, sehr hohen Idealen und viel, viel Enthusiasmus und so. Und natürlich gibt's dann einfach Phasen, wo das Leben wieder startet und dann dazwischen kommt und du dann halt weißt, okay, jetzt habe ich eine Weile lang nichts gepostet, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Was mache ich jetzt? Erwarten die Leute jetzt, dass ich was poste? Was ist der erste Post nach dieser langen Zeit? Ja, und so, und dann fängst du an, irgendwie nachzudenken, aber eigentlich ist es deine Website. Du kannst einfach posten, was du möchtest und einfach im Grunde wieder zu starten, ist dann die beste Idee. Egal womit, fang einfach wieder an. So, ja. Aber das ist auch was man, glaube ich, so ein bisschen lernen muss. Das, also habe ich auch oft gehört von Leuten, dass das mit eins der Probleme ist, dass es einfach versiegt nach und nach und sie nicht so richtig wissen, ja, womit mache ich dann jetzt weiter? Was ist guter Content? Was hilft den Leuten und so? Und da ist eigentlich dann oft das Beste, einfach darauf zu hören, was einen selber interessiert und worauf man Lust hat. Und dann kommt die Motivation von ganz alleine. Also ich habe auch auf meiner Website Posts, da repariere ich irgendwie eine Logitech-Fernbedienung mit irgendwie einer Batterie und einem Kabel, um die da zum Laufen zu kriegen und solche Sachen. Das hat jetzt nichts mit CSS und Design und sonst was zu tun. Wenn man so on-brand bliebe, würde man das wahrscheinlich nicht posten, aber das, ja, das macht halt Spaß und dann packt man das halt auf seine Seite.
Ja, oder man kann ein Projekt auch beenden. Oder kann halt sagen, so, war jetzt gut, mach ich was anderes. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist halt wieder so ein Ding, von wegen, das muss man jetzt am Leben erhalten. Nee, muss man nicht. Also, dass die Leute sich über den Google-Projekt-Graveyard lustig machen, ist was anderes, weil die eine ganz andere Disziplin betreiben, dass da halt auch Software hinten rausfällt oder Webseiten, ist halt komplett irrelevant. Man kann halt auch irgendwie sagen, so, mache ich jetzt nicht. Oder ich mache eine Pause. Oder weiß ich nicht. Gibt keine Regeln, da bestehe ich drauf.
Genau. Ja, und keine Versprechen. Also ich glaube, wenn natürlich so, wenn du dann irgendwann zum YouTuber oder Influencer geworden bist, der irgendwie Geld verdient damit, dann steckst du in so einer Mühle drin, ne? Dann
so fast. Also welche Mühle ist das?
Geldfluss versiegt.
Was, naja, welche Art von Mühle ist das denn? Also ich meine, das ist doch einfach nur, okay, dann ist das jetzt mein Job, dann mache ich den entweder oder ich suche mir einen anderen.
Ja, genau.
Das ist doch keine gesonderte Mühle im Vergleich zu, ich stehe morgen wieder auf und schraub an dem React-Trash-Fire rum, an dem ich den ganzen Tag arbeite. Das nennt sich halt einfach Arbeit.
Genau, aber es ist halt dieses, das kennt man ja so, das eine ist Hobby so, dann macht es Spaß, wenn man irgendwie selber so ein bisschen, man ist halt weniger fremdbestimmt. Und wenn es zum Beruf wird, dann ist man halt einfach fremdbestimmt, weil man kriegt ja auch irgendwie monetäre Entschädigungen für die Arbeit, die man dann da vielleicht auch nicht so, auf die man nicht so Bock hat, die man dann leistet. aber da diese ganzen Webseiten im Grunde, klar gibt es auch welche, die dann hier so einen Buy-Me-Coffee-Link haben oder sowas, aber im Endeffekt, ja, verkaufen die keine Abos und niemand hat irgendwelche Erwartungen an die. Und dann ist es ja halt auch echt entspannt.
Aber auch sowas kann man ja vielleicht machen, wenn es aus irgendwelchen Gründen notwendig ist, irgendwas zu finanzieren, weil es aufwendig gehostet ist, weil es halt ein bisschen fancier ist als ein paar statische HTML-Seiten.
Mhm. Ja, klar, genau. Aber eben ist halt dann doch immer ganz gesund, das nicht an irgendwelche Erwartungen zu knüpfen, die Leute dann an einen hegen. Ja. Mhm.
Es sei denn, man hat die Erwartung an sich selbst. Dann kann man ja sagen, okay,
genau, wobei
ich setze mich jeden Tag tatsächlich hin und das ist die Arbeit. So. Und dann ist es halt Arbeit und dann muss ich mich aber auch hinsetzen. Also dann
genau, aber
kommt dann vielleicht dann auch die Motivation über das Hinsetzen wieder. Ja.
Gut, das kann sein, ja. Genau. Aber was du auch schon vorhin meintest, also ich finde, man darf das nie unterschätzen, so dieser Effekt, dass man eben so zu Beginn total enthusiastisch startet und gar nicht genug irgendwie Design und Blogposts raushauen kann, also weil man irgendwie 1000 Ideen hat und aber nach einem Jahr sieht es halt dann anders aus, ne? Also und
ja.
Man hat trotzdem noch Ideen, aber man hat sich so ein bisschen so daran satt gearbeitet, sage ich jetzt mal. Vielleicht. So, da kommt halt die Routine und dann muss man da auch manchmal so ein bisschen sich so ein bisschen dahin schleppen. Vielleicht motivationsmäßig mehr als eben zu Beginn. Genau, selbst wenn man weiß, dass man da grundsätzlich Bock drauf hätte und irgendwie keiner was von einem erwartet, aber es ist halt doch so es ist ein größerer Angang dann wieder. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging mit deinem, ich weiß nicht, wie lange, du hast jetzt irgendwie, wie lange hast du Pause gemacht bei dem Newsletter?
Oh, das waren bestimmt 2-3 Monate mindestens. Sowas im Herbst war das, genau. Ja. War einfach zum Beispiel arbeitsbedingt und dann mit Familie, mit 2 Kindern, sagt man dann auch so, ja, puh, jetzt noch den nächsten Post veröffentlichen. Was tatsächlich auch immer so ein Thema bei mir jetzt persönlich ist und ich denke, das könnte vielen anderen auch so gehen, ist, dass ich ein bisschen dazu neige, es zu aufwendig zu machen. Also das ist sowohl bei Blogposts ja manchmal so, aber auch beim Newsletter, wenn man irgendwie anfängt, so wie ich, für jede einzelne Ausgabe ein separates neues OG-Image zu gestalten, irgendwie mit anderem Hintergrund und was. Und dann funktioniert es die ersten 10 Male ganz gut, aber dann irgendwann, ja, musst du halt gucken, wie kriegst du das Ganze so komplex für dich, dass du die Komplexität gut handeln kannst, dass du auch weiterhin ja das gerne machst und gleichzeitig es halt einfacher wird für dich, also einfacher wird, die Sachen zu posten, weil diese Hürde, diese Barriere, die möglichst niedrig zu kriegen, ist, glaube ich, auch mit einer der Schlüssel, dass man halt auch schnell nicht nur inhaltlich sagt, hey, there is no bar, sondern tatsächlich auch, was die Komplexität angeht. Also im Idealfall schreibe ich einen Blogpost in einen Markdown-File, schmeiße das irgendwo rein und habe das dann veröffentlicht, so ungefähr. Mhm. Wenn ich jetzt jedes Mal in mein Interface im Backend mich einloggen muss und dann aus verschiedenen Modulbausteinen meinen Blogpost zusammenbaue und das noch hin und her schiebe und dann fehlt noch ein Social-Media-Bild, also ein OG-Image, solche Sachen, dann erhöht das die Komplexität und jeder Post ist tatsächlich mehr Aufwand und mehr Arbeit. Dann kommt es eher auch dazu, dass man sagt, heute Abend mache ich den mal nicht noch fertig. Mhm. Und ja.
Ja, das, ja, gut, das kennen wir ja auch hier aus dem Podcast, ne? Also wir könnten die Shownotes noch detaillierter schreiben, mit noch viel mehr Kapitelmarken, was wir auch streckenweise mal gemacht haben. Und es gibt ja auch Podcasts, die tun das. Also jetzt zum Beispiel hier die Kollegen von Wo wir sind ist vorne oder hier der Engineering Kiosk, der ist ja auch sehr krass unterwegs. Also die packen da Kapitelmarken rein und ich glaube auch, dann kannst du noch verschiedene Bilder einbetten in dein Audio, die dann passend zu den Kapiteln angezeigt werden. Und dann haben die ihre Transkripte, da gehen die dann aber auch nochmal selber drüber. Also
ein 4K-Video-Podcast ist es dann auch noch nicht. Das könnten wir auch noch machen on top mit Studio
und Beleuchtung. Ja, genau. Gut, das machen ja auch einige. Also wir sind ja hier in so einem Tool, in dem könnten wir auch das Video mit aufnehmen und dann würden dann noch so kleine Schnipsel rausgeschnitten und irgendwie das, was gesprochen wird, wird dann nochmal als Text eingeblendet und dann auf TikTok und Instagram geworfen. So kann man alles machen und hat man auch am Anfang mega Bock drauf.
Ja, ist auch spannend.
Aber man geht halt einfach kaputt, wenn man das macht, ne?
Ja. Naja, oder halt eben nicht, wenn du entsprechend drauf bist. Das ist halt so die Sache. Manche kriegen das ja hin. Ich meine, Working Draft ist halt auf eine sehr bestimmte Weise konfiguriert, dass sie genau auf mit der Arbeitsweise und den handelnden Personen funktioniert. Ich glaube, mit anderen handelnden Personen, einer anderen Arbeitsweise, einer anderen Haltung zum Projekt auch, würde das alles ganz, ganz schnell in Rauch aufgehen. Es muss halt passen. Es muss halt jemandes persönliches Projekt sein, so weit wie möglich unbeeinflusst von dem, was der richtige Weg wäre.
Ja, aber eben tatsächlich, was du sagst, stimmt. Also je einfacher man sich's machen kann, also möglicherweise auch durch irgendwelche Automatismen oder so, indem man sich auch vielleicht irgendwie Hilfe holt, wie das bei uns beim Audioschnitt ja der Fall ist. Weil das war ja dann auch nochmal jede Woche irgendwie 2-3 Stunden Audioschnittarbeit. Das ganze Audio filtern und machen und tun, das haben wir halt jetzt nicht mehr. Und seitdem schaffen wir das eben auch, jeden Dienstag eine Folge rauszuhauen, im Grunde. Ja.
Na gut, aber auch da könntest du theoretisch sagen, lässt er halt bleiben. Also es gibt halt durchaus auch erfolgreiche Podcasts mit und ohne Videokomponente, die auch sehr marginales Editing nur betreiben und die einfach sagen, das ist jetzt hier Teil unseres Produktionsprinzips. Das findest du jetzt entweder, ist das für dich Teil des Charmes oder halt eben nicht. Dann ist es halt nichts für dich. Also man kann es so oder so machen. Hey, man kann das ja sogar in die freundliche KI reinkippen und vielleicht ist die ja in der Lage, das irgendwie zeitgünstig und kosteneffizient zu editieren.
Genau. Also wenn ihr keine Webseite macht, macht Podcasts auch gut. Genau. Ja. Und da gibt's auch keine Bar.
Ja. Ist auch also kein Problem.
Dazu muss man nur die allerersten Folgen anhören. Dann weiß man, dass es definitiv keine Bar gibt. Und ich meine, dieser Tag hat man es ja noch viel leichter, an irgendwie akzeptables Audio- und Video-Equipment ranzukommen. Der Markt ist ja riesig groß, das Zeug ist super billig.
Ja. Ja, die waren schon ganz schön grauenhaft, die ersten Folgen. Genau. Ja,
aber es ist halt auch so lange her, da war das halt eben nicht so einfach. Da gab es halt nicht so viel gutes Equipment und das war alles nicht so ausgereift, irgendwie da im Linux das Audio heraufzubeschwören oder so Zeug.
Ja, und in Skype haben wir uns immer getroffen.
Ja, aber ich wollte auch noch sagen, Skype auch nicht jetzt die zuverlässigste Software, die Welt je gesehen hat.
Ja. Genau. Sich überlegen, wie man sich's irgendwie leicht machen kann, die Bar entsprechend anpassen. Und einfach gucken, wie man irgendwie Spaß dran hat und zur Not mal eine Pause einlegen. Alles cool.
Ja.
Und was ja bei einer persönlichen Webseite zumindest philosophisch ein wichtiges Thema ist, ist ja RSS-Feeds auch. Ja, die gehören ja eigentlich gehören die doch immer zu einer persönlichen Webseite dazu, oder?
Ja, so. Eigentlich müssen die ja dazu gehören, auch wenn viele wahrscheinlich heutzutage nicht mehr unbedingt wissen, was RSS ist, obwohl sie Podcasts hören ohne Ende, was ja auch die Technologie hinter Podcasts ist, dass man einen Feed aktualisiert mit neuen Content-Schnipseln, Inhalten und der irgendwo abgelegt ist und dann können sich verschiedene Services diesen Feed abonnieren und dann ziehen. Genauso kann man es eben bei einer persönlichen Website machen und du, es gibt viele verschiedene Ansätze auch da. Denke ich, am einfachsten ist, man hat irgendwo auf der Seite, beispielsweise, wenn man einen Blog hat, einfach einen RSS-Feed und da kommt das rein, was man gerne veröffentlichen möchte. Und dann können sich die Leute eben mit beliebigen RSS-Readern dann auch deine Website abonnieren. Interessant ist zum Beispiel auch, dass ich habe jetzt meinen Newsletter gerade bei Button Down. Das bietet auch RSS, der Service. Und ich habe tatsächlich relativ viele Abonnenten über RSS. Also es sind relativ mehrere hundert, die teilweise mir dann auch kurz schreiben, hey, ich melde mich jetzt gerade ab, aber eigentlich bin ich dann über RSS weiterhin abonniert. Mhm. Auch das ist eine Option. Ja, und bei der eigenen Website, klar, kommt es ein bisschen drauf an, was man für eine Technologie dahinter verwendet. Also benutze ich irgendwie Static Site Generator, ein CMS. Wie einfach ist es dann, so ein RSS-Feed aufzubauen? Aber am Ende, ja, mit ein bisschen Background in der Entwicklung, denke ich, kriegt man es hin, so ein XML aufzusetzen, das eben ein RSS-Feed ist.
Ja, das ist ja im Grunde wirklich nicht schwer. Ne? Da kann man ja einfach bei, also ich würde dann ja immer, weil da ist ja dann so, du brauchst ja bestimmte irgendwie Einträge da drin, damit das irgendwie so ein anständiger Feed ist. Ich würde da immer zu irgendeiner anderen Webseite gehen, die schon so ein Feed hat. Dann würde ich mir den Quelltext des Feeds angucken und dann würde ich mir den einfach klauen und das anpassen. Und
genau so
habe ich XML auch immer schön ist, sind diese C-Data-Sektionen, die baut man einfach ein, da darf man nämlich dann alles reinstecken, ist völlig egal, da hat man dann keine Errors. Ja, und fertig ist die Laube.
Ja.
Dann ist eigentlich nur noch die Frage, was macht man dann? Macht man, also hat man dann nur einen Ausschnitt aus dem Content, den man im Feed hat, oder hat man den gesamten Content im Feed? Also hat man nur so einen Anreißer? Weil man könnte ja auch argumentieren, wenn man alles in den Feed reinpackt, dann kommen die Leute ja gar nicht mehr und gucken sich die tolle Seite an, die man gebaut hat, mit den ganzen Spielereien.
Das darf ist ich lösen? Schade. Ja. Darf ich lösen? Die richtige Antwort ist, du machst das, worauf du Bock hast. Und gibst einen feuchten Kehricht darauf, was irgendwelche Honks denken. Wenn sie keinen Bock auf das Zeug haben, dann soll sie halt woanders hingehen.
Ja, aber was ist so die Tendenz? Also wofür entscheidet sich die Mehrheit? Hast du da irgendwie
Erkenntnisse? Also ich habe eine relativ lange Liste an RSS-Feeds und Personal Sites irgendwie so nach und nach zusammengetragen. Das auch irgendwann mein GitHub-Repo gepackt. Und habe eine lange Liste dann auch in meinem RSS-Reader und ich glaube, so die Mehrzahl der Leute publisht tatsächlich den gesamten Post, also wirklich den gesamten Text mit Bildern auch oft. Und ich finde es auch angenehm, wenn ich in meinem RSS-Reader bin, dann gucke ich mir die Posts an. Es gibt viele Posts, wo man dann doch auf die persönliche Website rüberspringt, weil man sagt, ich möchte die entweder auf der Website lesen, weil ich die Website schön finde und ich gerne auf der Website bin und das dort dann lese. Manchmal sind es auch Inhalte, die irgendwie dort besser präsentiert sind, weshalb man dann rüberspringt. Aber ich glaube, es ist einfach angenehm, wenn ich in meinem RSS-Reader bin und dann einfach die Posts so durchgehen kann und dann auch nicht immer gezwungen bin, rüber zu springen. So. Also es stört mich jetzt auch nicht groß, aber ja.
Mhm. Ja. Ja, ich denke mal, vielleicht irgendwie manchmal, wenn man es irgendwie so Programmierwebseiten hat oder so, wo dann irgendwie Code eingebettet ist, so Sachen sind wahrscheinlich im RSS-Reader ein bisschen weniger schön zu lesen oder vielleicht, oder spätestens, wenn die dann sagen, ja, hier, das ist jetzt eine Container-Query, guck mal hier, wenn du die Seite jetzt größer ziehst oder kleiner ziehst, dann so, okay.
Ja. Ja, hier ist der Code-Pen eingebunden und so weiter, ja.
Mhm. Ja. Genau, das
ist. Wie ist es bei euch? Lest ihr RSS? Habt ihr einen
Feed-Reader? Nee, aber ehrlich gesagt liegt es auch einfach daran, dass ich, da kannst du mir ja mal sagen, was für einen RSS-Reader du benutzt. Dann, also ich, im Grunde liegt es nur daran, dass ich irgendwie keinen vernünftigen Reader zur Hand habe.
Ja. Ja. Also ich benutze einen Reader, der heißt Reader. mit den mehreren E's. Und gibt's das jetzt ein Mac? Ding, also Mac-Ökosystem, gibt es auch für iOS und der lässt sich über iCloud synchronisieren. Das heißt, ich brauche keinen extra Service mehr noch. Sowas wie Feedly zum Beispiel, wo man dann online seine Feed-Sammlung hat. Ist aber sicher auch eine Möglichkeit. Also
ich benutze den RSS Parrot. Das ist ein Mastodon-Bot. Dem sagst du, ey, hier, ich würde gerne den Feed dieser Seite verfolgen. Und dann generiert er einen Account, der halt den Feed im Prinzip als Mastodon-Account mirrort. Und dann folgt man dem und dann ist fertig.
Ja.
Das ist natürlich auch nicht
schlecht. Das geht auch noch.
Ja, das ist eine feine Sache und das ist halt auch so ein schönes Ding, wenn man halt so diese ganzen basalen und offenen Technologien hat, wie jetzt, also basal im Sinne von RSS und offen im Sinne von dem ganzen Mastodon-Ökosystem, die kann man halt eben wirklich mit vergleichsweise viel Aufwand ineinander stecken. Also ich habe wirklich in Summe einem Arbeitstag Gesamtarbeit so ein Bot mir gebastelt, der meinen Mastodon-Feed scrapt und den automatisch nach Blue Sky piped. Und das ist halt wirklich das bare-boneste Ding, das man sich vorstellen kann, mit irgendwie so dem Account-Passwort in der Environment-Variable und all so einem Zeug, was man halt nicht machen sollte. Das klappt halt total super, wenn man halt einfach die Dinge ineinander stöpseln kann. Ja, RSS-Parrot, den kann ich sehr empfehlen, den nutze ich sehr gerne.
Okay, ganz klar.
Und
ja, weil halt eben...
Ja? Ach, sorry, sag du, Peter.
Ich wollte nur sagen, das ist halt auch besonders nützlich für die, die halt tatsächlich so mehr so die Freunde des zentralisierten Social Media sind. Die tendieren dazu, ihre Accounts irgendwie bei Twitter oder bei Blue Sky zu pflegen. Bei Mastodon halt nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass die einfach durch die Wahl ihrer Blogging-Software sich in RSS-Feed quasi eingetreten haben. Die ist halt relativ hoch und damit kann man sie dann wieder in sein Ökosystem reinholen.
Ja.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Vorteil von RSS allgemein, dass ich eben, wie du sagst, so viel zusammenstöpseln kann. Einfach, also ich kann auch beispielsweise dein Mastodon-Feed ist ein RSS-Feed, du kannst den weiterverwenden, woanders hin schmeißen. Du kannst auch auf deiner Website einfach einen Feed von irgendwelchen Dingen generieren, die wieder über irgendeine Form von Automation woanders hin pushen. Also da ist ganz viel Potenzial, Dinge hin und her zu schieben. So, das ist, glaube ich, ja, macht auch einerseits Spaß, aber ist halt auch sehr, sehr viel Potenzial drin. Ja.
Da gibt es ja auch so schöne Tools wie Zapier oder ein, zwei andere, mit denen, die dann RSS-Feed nehmen können und den dann weiter verwursten.
Ja. Ja, gut, aber die können genauso gut auch zumachen, von irgendwelchen Nazis aufgekauft werden oder sonstigen Krempel haben. Das ist dann ja wieder irgendwie so der zentralisierte Service mit irgendwelchen Leuten, denen man nur die Angelstur mit einem ausreichend großen Geldschein bestückt vor die Nase halten muss und schon fangst du an, irgendwelchen Blödsinn zu machen.
Ja. Aber gut, du kannst ja du Zapier dann tauschen. Also ich weiß nicht, gibt's noch IFTTT? Gibt's die noch? Die gibt's doch.
Oder gibt's auch noch? Weiß ich nicht, aber QED. QED, wenn du einfach deinen eigenen kleinen Server in der Ecke stehen hättest und du hättest da 100 Zeilen JavaScript laufen, die du selber geschrieben hast, dann geht das halt nicht kaputt und wenn doch, ist es deine Schuld und dann hast du es verdient.
Bin ich zu faul für. Kein Bock.
100 Zeilen sind das oder 120, ich weiß es nicht, aber irgendwie sowas in der Richtung.
Nee, es gibt keine Bar, Peter. Ich bin zu faul dafür, ich mach das einfach nicht.
Gut, aber wie, aber da muss ich jetzt ja wirklich schon fragen, wie indie ist das denn? Dann nennst wirklich, wenn du dich dann wieder jetzt, wenn du anfängst, den großen C wieder in den Walled Garden der blöden Konzerne zu tunken und dein ganzes schönes unabhängiges System, das du dir gebaut hast, sozusagen wieder heim ins Reich zu holen.
Naja, das machst du ja nicht, weil du kannst die ja beliebig tauschen. Ne? Du kannst die ja auch eben durch eine eigene Lösung dann irgendwann tauschen und kannst die ja auch erstmal als so lange benutzen, wie du eben keine Zeit hast, dir einen Node-Server irgendwo aufzusetzen, der das macht, oder einen PHP oder was weiß ich was.
Kannst du das denn wirklich immer? Also klar, bei dem trivialen Beispiel.
Nach B schaufeln die Sachen. Ja, finde ich
jetzt. Klar, bei RSS von A nach B schaufeln, dann ja, aber sobald das halt auch nur anfängt, ein bisschen komplizierter zu werden, wo man dann möglicherweise auch tatsächlich an eine Faulheitshürde stößt, die höher gesetzt ist als deine, dann wird es halt möglicherweise ein bisschen schwieriger. Und das ist jetzt so, das ist meine persönliche Perspektive mittlerweile wirklich geworden, dass ich da eine gewisse Radikalität an den Tag lege und gesagt habe, in den letzten 40 Jahren wurden mir so viele Software-Teppiche unter den Füßen weggezogen. Ich mache das jetzt einfach nicht mehr mit. Ich gehe jetzt in meine Hütte im Wald und ich baue mir das selber zusammen und dann besteht das zwar irgendwie aus Holz und rostigen Nägeln, aber wenigstens ist es meins und wenn es weggeht, dann halt nur dann, weil ich persönlich einen Stecker gezogen habe.
Mhm.
Kein Bock mehr auf diese ganzen Arschkrampen, ganz ehrlich nicht. Bezahlst du mich dafür, irgendwie Next.js zu benutzen? Wunderbar. Schalte ich mein Gehirn aus und dann mache ich das. Aber nicht, wenn ich irgendwie in meinem eigenen kleinen Reich hier bauen kann, was ich will, dann mache ich das, wie es richtig zu sein hat, so wie ich nämlich weiß, dass es funktioniert und dann können die mich alle mal kreuzweise und spiralförmig.
Aber ja. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt, weil also das sind auch Sachen, glaube ich, über die wird sehr, sehr viel diskutiert. Also wie viel Indie ist Indie? Also ich habe auch schon Kommentare von Leuten gehört, die gesagt haben, ja gut, deine eigene Website ist ja schön und gut, aber auf welchem Server läuft die denn? Ist das der Server, der Linux-Server, der bei dir im Keller steht, oder ist das irgendwo bei Hetzner oder so gehostet? Das ist ja dann eigentlich auch nicht deins. Also Own Your Web ist beispielsweise hatte ich auch tatsächlich oder nach wie vor das Archiv von dem Newsletter auf buttondown.com gehostet. Ja, ist das jetzt Own Your Web? Der Newsletter, sollte der nicht eigentlich bei mir auf meinem Server sitzen und so weiter? Und wie viel steckt man da in Energie rein, das zu seinem zu machen, und ab wann ist es deins und wann nicht und so? Und
Ich würde halt wirklich fragen, wie manifestiert sich die Energieinvestition? Weil es gibt, glaube ich, so Sachen, da würde ich wirklich sagen, ich würde nicht im Traum darauf kommen, das selber zu machen. Wie zum Beispiel irgendwas selbst zu hosten, was mit E-Mail zu tun hat. Das wird einfach nicht funktionieren mit der Konfiguration der Welt, wie wir sie haben. Ne? Das kannst du, glaube ich, knicken. Aber wenn es halt wirklich darum geht, okay, was ist sozusagen das für mich persönliche Optimum zwischen Aufwand und Unabhängigkeit, das ich jetzt erreichen kann mit so einem Self-Hosting von zum Beispiel ein bisschen Webseiten und einem RSS-Feed, dann ist da, glaube ich, relativ viel, gibt's da, glaube ich, relativ viel, was man erreichen kann mit relativ wenig Aufwand, der einem selbst auch gut in den Kram passt, wenn man halt einfach nur lange genug guckt. Man muss halt, darf halt eben nicht bei den üblichen gucken, die halt einfach sagen, die halt so einen Klick entfernt sind von CMS für statische Webseite zu hier ist die Hosting-Lösung. Wenn das halt wirklich nur dieser eine Klick ist, dann ist halt schwierig. Und wenn es irgendwie die offensichtliche Indie-Lösung ist, wie der von Hand kompilierte Linux-Kernel auf meinem Server im Keller, ist das wahrscheinlich irgendwie auch nicht besonders hilfreicher Extremismus. Aber da gibt's halt eben noch eine ganze Menge zwischendrin. Und das ist halt ein Spektrum, das halt schwieriger zu beleuchten ist, weil es halt eben nicht an den jeweiligen Extremen wohnt. Aber ich glaube, genau da drin befindet sich dann der Sweet Spot. Und da kann man, glaube ich, auch relativ viel, sagen wir mal, erreichen und was für sich finden, wenn man da sozusagen einfach auf so Osmose setzt. Wenn man irgendwie sagt, ich hätte gern irgendwas, was ungefähr diese Charakteristika hat, aber ich bin jetzt zu faul, danach zu suchen oder ich finde nichts, dann sperrt man einfach dafür permanent seine Ohren auf, fährt die Antennen aus, und immer wenn irgendwas an einem vorbeiscrollt, was irgendwie grob in die Richtung geht, dann klickt man da vielleicht mal drauf und scrollt runter in die Kommentare und schaut mal, wie da jemand sagt, ja, das ist doch doof, verwend lieber dieses hier. Und dann kriegt man irgendwann so eine Idee von dem ganzen Spektrum, das halt außerhalb der Extreme ist, und dann findet man irgendwie was, wo man sagt, das ist ein okayer Kompromiss, mit dem ich leben kann, das ist genau die richtige Balance aus einfach und unabhängig und hat halt auch diese Resilienzfaktoren, die mir irgendwie wichtig sind, weil, ne, was Chef vorhin meinte mit, dann gehst du halt zu einem anderen Service, auch das kann ja teilweise auch bei komplexeren Sachen ganz gut möglich sein, wenn die zum Beispiel auch auf irgendwas aufbauen, was irgendwie ein solider Standard ist. Irgendwie so ein Docker-Container kann man tatsächlich von Dienst A zu Dienst B tragen, ohne groß Aufwand zu betreiben. Aber da muss man halt eben gucken, wie kann man das alles so in seinen eigenen Kram rein integrieren und was ist, wie gesagt, so der Kompromiss, den man da braucht. Aber ich glaube halt wirklich, das Spektrum zwischen den üblichen Extremen, die wir jetzt genannt haben, ist sehr viel größer, als sich die meisten vorstellen, weil das halt eben auch schwieriger auszuleuchten ist.
Ja. Und es hängt natürlich auch wieder vom eigenen Erfahrungslevel ab, was bestimmte Teile davon angeht. Also die einen haben ihren Schwerpunkt eher im Design, die anderen eher in Entwicklung. Die Designer sagen dann, ja, wie kriege ich denn Webmenschen auf meiner Seite? Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie zusammenkriege. Die Devs fragen sich, ja, was für eine Schrift soll ich verwenden auf meiner Seite? Und so, und am Ende ist es dann wieder, sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt, dass man halt das macht, was einem irgendwie persönlich zusagt, wo man so seinen Sweet Spot irgendwie findet. Und wenn dann irgendwie der ein oder andere Service da mit im Spiel ist, der nicht ganz so Indie ist, ist es dann trotzdem immer noch, glaube ich, okay, wenn man sagt, hey, dass es für mich funktioniert. Ja.
Ja, oder ich finde es halt nicht gut. Vorgehen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Oder man findet es halt eben nicht gut und sagt, passt halt jetzt erstmal. Das Bild hängt jetzt erstmal schief, aber ich mache es halt irgendwann gerade, wenn mir was Besseres vor die Flinte läuft. Und dann bleibt das halt eben erstmal so.
Ja. Genau, wie wir wissen, für immer. Aber zumindest von der Grundidee her war es die richtige Idee. Ja.
Nee, auch das glaube ich nicht. Ich glaube, auch da hast du tatsächlich viel mehr Möglichkeiten, wenn du einfach dein eigenes Ding da machst. Weil wenn du jetzt tatsächlich sagst, ich tausche jetzt die Infrastruktur raus, weil das hat mich sowieso schon immer genervt, einfach nur aus dem Grund, dass es dich immer schon genervt hat, dann kannst du das ja machen, weil ja niemand da sagt, nee, dafür verwendest du jetzt nicht deine Zeit, du klopfst jetzt Features, sondern du bist halt eben dein eigener Chef und du kannst dein eigenes Framework so oft neu schreiben, wie du lustig bist. Solange du lustig bist, ist das das, was es tun soll. Passt schon.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, dann, das musst du dann erstmal auch können, ne?
Nee, musst du nicht. Wieso musst du das können? Ich meine, wie fängt man denn an mit irgendwas, wenn nicht, indem man sagt, so, hier geht's gerade um nichts, ich baue das jetzt mal und guck mal, wie weit ich komme.
Mhm. Ja, naja, aber genau, man möchte ja zwischendurch auch mal Ergebnisse haben, ne? Agile Arbeitsweise, weißt du, wie das ist. Erstmal das Fahrrad, dann das Mofa, dann das Auto, dann der Flugzeugträger.
Es klingt mir alles sehr
verdächtig. Halt irgendwas auch mal laufen, damit man noch motiviert bleibt. So.
Speak for yourself. Also manchmal kann man auch einfach sagen, so, das kann auf keinen Fall funktionieren und ich gehe jetzt einfach mal hin und probiere das Gegenteil zu beweisen. Und wenn es dann halt einfach nur auf eine interessant genug Weise halt nicht funktioniert, man hinterher sagen kann, okay, ich habe jetzt tatsächlich irgendwie einen Kaninchenbau ausgeleuchtet, von dem ich nicht mal wusste, dass er da war, finde ich das immer sehr zufriedenstellend und dann kann ich es ja hinterher immer noch auf eine Weise, von der ich weiß, dass sie funktioniert, in die Welt setzen. Aber there is no bar, there are no rules. Mach's halt, wie du lustig bist.
Ja, das ist ja, weil das, wir ja der, nicht wissen, wie viele persönliche Webseiten es nie geschafft haben, weil Leute verkackt haben. Die sind ja nicht rausgekommen. Denn, wir wissen es halt nicht. Ne? Wir sehen ja nur die, die es geschafft haben.
Was heißt denn schaffen in diesem Kontext?
In dieses Internets rein.
Ich glaube, das ist noch nicht mal nötig.
Genau, aber was also ja auf jeden Fall immer eine gute Strategie ist, ich glaube, hast du nicht auch so ein Starter-Pack, Matthias? Also, dass du, oder der Max Böck hat auf jeden Fall auch so ein 11T-Starter-Pack, dass man dann einfach eben sagt so, hey, ich krieg das zwar selber nicht auf die Kette, aber es gibt eben Leute, die an einen gedacht haben und die auch Verfechter dieser Ideen sind. Und genau, da gibt's ja reichlich so Starter-Packs, die man sich dann eben als Grundlage nehmen kann und mit denen startet man dann.
Ja, also Max Böck hat ein schönes Starter-Pack gemacht. Ich habe auch irgendwann mal eins gemacht mit Vue. In meiner jugendlichen Unbekümmertheit dachte ich, das ist noch und noch irgendwas, was man doch dann auch später pflegen könnte. Ja, aber letztlich ist es ja bei solchen Projekten immer so und genauso auch bei der persönlichen Webseite. Du startest mit so einer gewissen Unbekümmertheit da auch rein, die, glaube ich, auch wichtig ist. Also, ja, passt zu dem, was du gesagt hast, Peter. Also, dass man letztlich ja mit irgendwas loslegen muss. So. Und wenn man manchmal auch wüsste, wo man am Ende enden wird, hätte man vielleicht auch gar nicht gestartet erst, wenn man nicht da ein bisschen unbekümmert rangeht und sagt, ja, ich baue das, ich schaff das, los geht's und so. Und erstmal, ja, wie hole ich mir eine Domain? Ja, und so. Und dann holt man sich die seltsamste Domain, die man sich vorstellen kann. Aber gut, funktioniert halt. Also, manchmal macht man sich dann vielleicht auch zu viel Kopf vorher.
Ja, das ist total das Richtige. Als ich meine ersten wirklich ernsthaften so Self-Hosting-Versuche gemacht habe mit irgendwie wirklich, manage mal deine Docker-Container auf irgendwie so einem Bare-Metal-Server halt einfach selber. Ich habe halt wirklich gesagt so, ich lese mir da vorher nichts an. Ich klicke mir jetzt dieses Ding, von dem ich meine osmotisch festgestellt zu haben, dass das technisch reichen sollte. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und dann befassen wir uns zum ersten Mal hier ernsthaft mit DNS und so einem Blödsinn. Und ringen da halt so lange rum, bis man da auch irgendwie E-Mails über diese Domain versenden kann und so Zeug. Und das hätte alles sehr viel einfacher gehen können, aber ich wollte es halt auf eine Weise machen, die mir genehm war. Und hinterher habe ich außerdem noch viel gelernt, was jetzt nicht irgendwie transferierbare Skills sind, weil das werde ich nie wieder machen müssen. Aber manchmal ist halt der Sinn der Reise tatsächlich einfach nur zu gucken, was hinter dem nächsten Hügel ist. Wahrscheinlich noch mehr Hügel, aber man weiß es halt nicht, bis man da gewesen ist.
Ja, der Spaß und die Freude, die die Reise dann auch bringt.
Ja, oder und vielleicht kommt ja hinterher sogar was raus, was man gebaut hat, wo man sich denkt, ne, das ist gut. Davon profitiere ich jetzt erstmal noch weiter. Und da habe ich jetzt Spaß dran oder das bringt mir irgendwie Gewinn oder hast du nicht gesehen.
Ja. Oder es hilft anderen. Also gerade wie bei so einem Starter-Pack irgendwie, wo man dann sagt, hey, das hat jetzt für meine Website gut funktioniert. Also gibt ja auch manche, die dann den Quellcode ihrer eigenen Seite online stellen. Das ist ja grundsätzlich auch was, wo man das Web nicht genug lieb haben kann für, dass man den Quellcode von Webseiten auch angucken kann und sich dann auch da wieder Inspiration holt und schaut, wie haben die jetzt auf ihrer Website das mit dem Dark Mode gelöst? Ja, wie bauen die, haben die Kommentare oder nicht und so und wie haben sie es umgesetzt? Also die ganzen Tricks und Kniffe kann man sich dann auch irgendwo ein bisschen abgucken. Ja.
Genau, also auf jeden Fall ein Plädoyer für persönliche Webseiten, wer noch keine hat, möge sich bestärkt darin fühlen, eine vielleicht sich zu machen. Alles, was man dafür wissen muss, findet man bei dir in den On Your Web Newslettern. 17 sind es derzeit an der Zahl, ne? Da sind ja auch so Sachen drin wie, was sind irgendwie gute Domain-Registrare oder weiß ich nicht, nimmt man Schatten-Seiten-Generator oder lieber ein CMS, also so ein klassisches CMS. Ich weiß nicht, Peter, bist du noch auf dem PHP-CMS da, dem einen unterwegs von
Ja, bin ich noch. Einfach aus Gründen des der schieren Menge der Blogposts, die sich da seit 2006 angesammelt haben. ModX hieß es.
ModX, stimmt.
Ja, ja. Hm. Das war damals irgendwie das Mittel der Wahl, weil irgendwie Multisite mit WordPress nicht sinnvoll erschien und das damit ganz gut zu gehen schien. Mhm. Und jetzt hatte ich halt schon mal was fertig geschrieben, was das irgendwie so wegmigriert auf einen selbstgestrickten statischen Seitengenerator. Selbstgestrickt, weil natürlich. Aber das Problem ist natürlich, dass in 20 Jahren Content halt einfach manuelles Nacharbeiten notwendig ist. Also halt, da sind halt einfach ein paar Dinge drin, die da hat man halt wirklich die Wahl, ich ändere was an drei Artikeln oder ich schreibe 300 extra Zeilen CSS nur, um das irgendwie abzufrühstücken. Und das ist halt ein ongoing Project, das mal irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und damit bin ich auch völlig einverstanden, weil das dauert halt so lange es dauert. Und dann hinterher habe ich eine Lösung, wie es mir passt. Und alles andere ist mir egal.
Ja.
Ist natürlich auch immer ein spannendes Thema. Wie kriege ich meinen Content vielleicht auch auf ein anderes System irgendwann mal, wenn ich das aktuelle System, mit dem ich gerade arbeite, irgendwie nicht mehr mag oder weil irgendwas sich da anders entwickelt hat, weil irgendwie der Typ, der das Open-Source-Projekt maintained oder die Hauptperson ist, irgendwie sich seltsam verhält. Möchte ich dann woanders hin? Ja, genau. Ja. Also da gibt's ja. Da gibt's natürlich auch, gibt's dann immer mal wieder auch Lösungen. Also ich weiß zum Beispiel bei WordPress konkret, man hat jetzt Zach Leatherman für Eleventy einen Importer geschrieben, wo man seine Posts dann nach Eleventy importieren kann. Es gibt für Craft CMS so Importer und so. Aber es ist natürlich immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Weil gerade wenn du es dann irgendwie 10, 20 Jahre Blogposts angesammelt hast irgendwann.
Ja, aber es muss tatsächlich gar nicht so schwer sein. Man braucht keinen Importer. Das ist alles Blödsinn. Das will einem der Importer industrielle Komplex einreden. Was ein ganz super Portierformat ist von Webseite A zu Webseite B, ist tatsächlich HTML. Oder RSS. Also man kann einfach, das habe ich jetzt bei meinem CMS gemacht. Ich habe einfach gesagt, so dieses Snippet da generiert ein RSS-Feed und da habe ich das Postlimit auf 3 Millionen gesetzt. Und dann hatte ich halt eine RSS-Datei von mehreren Megabyte Größe. Aber das ist dann halt einfach ein Block XML. Und das kann man halt einfach in das simpelste Skript reinwerfen, das man sich vorstellen kann und dann verarbeiten kann. Und selbst das ist eigentlich schon Overkill, weil HTML ist ja nichts weiter als XML mit ein paar Verhaltensschwierigkeiten. Und auch da kann man ja einfach Parser gemäß eines wohldefinierten Standards draufschmeißen. Da gibt's in Node.js wunderbare Skripts, die im Prinzip serverseitiges jQuery implementieren. Und dann kann man damit Queries machen auf seinen Export, der einfach nur HTML ist, und dann läuft die Kiste. Dann kann man das wunderbar von System 1 nach System 2 portieren, weil man das relativ bequem von XML nach HTML oder von HTML zu anderem HTML einfach hin und her mutieren kann. Kann nicht billig genug sein. Und der Vorteil von solchen Sachen, wenn man sie selber schreibt, ist halt, dass man exakt einen Use Case hat, den man zu bedienen hat. Softwareentwicklung ist ja immer nur so kompliziert, weil man irgendwie eine Kundenanzahl Größe 1 hat. Aber sobald man anfängt, sein eigenes Zeug zu bauen, ist die Kundenanzahl gleich 1 und was man sich da alles ersparen kann. So, dieser Zeichensatz existiert in meinem Universum nicht. Ein Login-System brauchen wir nicht, weil es gibt halt nur einen Benutzer. Der kann dann alles weg und dann fällt das halt wirklich super einfach, sehr, sehr viel auf die Reihe zu kriegen, mit wirklich den simpelsten Skripts, weil man sich einfach den ganzen Produktaspekt von einer technischen Lösung komplett sparen kann. Wie kriege ich es zum Funktionieren, so wie es mir passt und wie es mein Problem löst oder meinen persönlichen Interessensbereich bedient. Ja, ich habe einfach einen riesigen RSS-Feed draus gemacht und dann halt gesagt, So, da forme ich dann zu anderem HTML um und der statische Seitengenerator spricht einfach HTML. Da gibt's kein Markdown, kein XML, kein gar nichts drin. Das Ding redet Ende zu Ende HTML, weil damit kenne ich mich aus und das ist einfach genug und passt schon.
Ich glaube, der Moritz Lanz, der hatte doch auch mal so ein schönes Post darüber geschrieben, wie man nur RSS-Feeds dann stylen kann.
Vielleicht XSLT.
Ist ja die Zukunft. Einfach nur ein RSS-Feed zu haben, gar keine Webseite mehr. Und den gestaltet man dann.
Also Shep, du hast jetzt also im Januar des Jahres des Herrn 2025 zu Protokoll gegeben, dass die Zukunft des Webs XML ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das wissen wir ja alle. Du hast ja diesen Schweinezyklus. Wir sind jetzt ja auch wieder beim serverseitigen Rendern und diesen ganzen Konzepten von PHP und Co.
Ne? Das stimmt, das stimmt,
ja. Auch Serverless Functions und so kennen wir alles schon. Und das ist jetzt halt alter Wein in neuen Schläuchen.
Jawohl.
Genau. Ich suche dieses das mit dem RSS-Feed stylen, das suche ich noch mal raus. Dann können wir das auch noch mal in die Shownotes reinpacken.
Mhm. Ist halt natürlich auch so ein bisschen so verlorene Technologie, so ein bisschen. Weil findet man noch irgendwie Webressourcen zum Thema XSLT? Das ist halt echt schwierig. Wir sprachen ja ganz zu Beginn mal darüber, was so die diversen Bücherregalen in unseren Hintergründen hier jetzt so alles enthalten. Wenn man zu dem Thema wirklich lernen will, wie es funktioniert, muss man tatsächlich, glaube ich, ins Reich des Papiers gehen. Findet man nicht so richtig viel fancy Webdokumentation zu. Ich glaube, das ist bei MDN nicht besonders gut vertreten.
Ja.
Obwohl es ja auch Kernwebtechnologie ist.
Ich durfte als Freelancer mal 2006 bei so einem Projekt mitwirken. Da haben die echt die krasseste Magic überhaupt mit XSLT gemacht. Also das war dann so ein bisschen eben, du hast halt irgendwie Button geschrieben und das war ja noch die Zeit von IE und weil die Buttons runde Ecken hatten, mussten die dann quasi ja da drin diverse Diffs rein verschachteln und so. Das hast du aber dann nicht geschrieben. Das hat dann am Ende diese XSLT-Transformation dann für dich erledigt. Das war schon sehr geil.
Ja. Ja, und daran ist ja eigentlich auch nichts falsch, außer halt eben, dass es halt so, wie gesagt, Lost Technology ist. Ja. Ich habe letztens jemanden am Telefon, der mich fragte, sag mal, kann das eigentlich nicht sein, dass das nirgendwo ordentlich dokumentiert ist online? Ich würde eigentlich mir am liebsten jemanden anheuern, der meinem Team das beibringt, weil ich irgendwie nicht ganz einsehe, warum das jetzt heute alles irgendwie durch so einen React-Flaschenhals gepresst werden muss, weil man einfach XML haben könnte, das wir schon haben und da so ein Style-Sheet draufwerfen könnte. Da könnte man sich so viel Arbeit mit ersparen. Da habe ich der Person auch nur sagen können, hast du recht, wohnst halt leider in der falschen Dekade, ich weiß jetzt auch nicht weiter.
Ja.
So, aber wenn das halt eben tatsächlich nur so ein Indie-Projekt ist, dann kann man tatsächlich sicher einfach irgendwie so ein Buch antiquarisch erstehen und dann kann man das einfach damit machen, weil man halt eben meint, das ist der vernünftige Weg, das zu tun.
Ja.
Vielleicht für die Firma von der Person, die ich da am Telefon hatte, wäre dann tatsächlich der Weg des React dann doch irgendwie der sinnvollere, so alles in allem, aber muss man ja nicht machen, wenn man einfach nur. Das ist auch sehr schön. Der Artikel ist leider sehr kurz.
Keine Bar, ja.
Genau.
Also es gibt auch viele, die dann jetzt vielleicht nicht den ganz extremen Weg gehen und sagen, hey, meine Website ist jetzt nur noch RSS, aber die zumindest auch versuchen, so ihren RSS-Feed vielleicht auch visuell ansprechender mal zu gestalten, dass man sozusagen den auch lesen kann, wirklich. Ja.
Denn dafür kriegst du im richtigen Projekt auch kein Budget.
Nee, wahrscheinlich.
Ja, das ist wie Print-Style-Sheets. Ja. Ja, cool. Also, wir würden, wir empfehlen all unseren HörerInnen natürlich den Matthias Newsletter zu abonnieren. Und Matthias freut sich auf jeden Fall auch immer über irgendwie Feedback und auch irgendwelche Themen, Ideen. Ne? Also wenn
immer sehr, ja genau.
Wenn ihr irgendeine Hürde habt, Fragestellungen auf dem Weg zur persönlichen Webseite, die der Matthias bisher noch nicht abgehandelt hat in seinem Newsletter, dann ist das genau das, was der Matthias sucht, glaube ich. Und wenn ihr coole persönliche Webseiten gebaut habt oder jetzt euch hinsetzt und baut, dann pingt uns doch mal an auf unseren verschiedenen Kanälen und den Matthias auch. Der ist auf den gleichen Kanälen unterwegs.
Ja, definitiv. Also vielleicht als Tipp für diejenigen, die vielleicht auch noch ihre eigene Website bauen und so ein bisschen Inspiration suchen. Man einen Überblick sehen haben möchten, was da so geht. Es gibt noch eine sehr empfehlenswerte Webseite, ein Archiv von Personal Websites, das heißt personalwebsite.es, also Personal Websites, aber mit einem Punkt vor dem ES. Und das ist ein Archiv, das hat, glaube ich, ursprünglich der Andy Bell aufgebaut. Der Henry Desroche oder Desroche, auch ein Designer-Developer irgendwie aus New York, der hat das dann übernommen und pflegt das so ein bisschen weiter. Hat auch eine sehr schöne persönliche Website. Und da findet man einfach unglaublich viele. Mhm. So. Was ja, ich sehr spannend finde, da ist
das. Hat auch so ein Verzeichnis gehabt? Vielleicht.
Kann sein. Der Max Böck hat eher auch einen Blog-Roll. Das ist auch so ein Thema, das haben wir jetzt gar nicht behandelt, aber Blog-Rolls, die erleben auch so ein klein bisschen so ein Revival, also dass man auf seiner eigenen Website die Lieblingswebsites von anderen auch ein bisschen draufstellt und so auch die Auffindbarkeit, die Sichtbarkeit. Ja, genau. Verbessert. Ja. Also da hat der Max Böck definitiv auf seiner Website eine schöne Blog-Roll. Er sowieso auch ein Beispiel für eine richtig coole persönliche Website, unter anderem auch der Theme-Switcher ganz oben, wo man schön dann verschiedene Themes auswählen kann, inklusive Lobster. Und ja, auch sowas. Würde man normalerweise eben bei einem Projekt nicht machen, unbedingt ein Theme mit Lobster-Font bauen, aber auf der eigenen Website geht das. Also,
ja.
Das ist auch so das Fazit letztlich an alle.
Ja. Ja, cool. Vielen Dank, Matthias, dass du bei uns warst und wir über dieses Thema quatschen konnten. Das war sehr cool. Wir haben auch gesagt, wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein. Da machen wir nochmal so ein bisschen vielleicht so ein Follow-up zu der Revision, die wir das letzte Mal mit dir hatten. Da ging es ja um so UX, UI und Entwickler schafft, wie die irgendwie gut irgendwie zusammen oder wie das in 2025 vielleicht aussehen könnte, wenn man zusammen digitale Projekte entwickelt. Genau, da hat es ja viel getan. Das
werden wir auf jeden Fall
noch machen. Genau. Ja, dann liebe Grüße in Richtung Esslingen und in Richtung Kiel.
Miau.
Jupp. Und genau, dann den HörerInnen vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, pingt uns an, wir freuen uns, sind sehr neugierig. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es um Frontend-KPIs geht, also ein bisschen wieder in eine ganz andere Richtung. Aber was man da so an Metriken vielleicht sammeln kann, die einem so ein bisschen so einen Puls geben für das eigene Projekt, wo man irgendwie sehen kann, wie läuft's und wie läuft's vielleicht auch nicht und wo. Genau.
Also genau das Gegenteil von dem, was wir heute hatten.
Ja, genau.
Nicht für Websites, sondern andererseits
Arbeit. Ja.
Wenn du bei deiner Website auch KPIs einsetzen möchtest, bei deiner persönlichen, kannst du auch das machen.
Mhm. Ja, stimmt. Das geht auch. Genau, aber wir verraten nicht welche. Man kann da ein bisschen was, glaube ich, auch tatsächlich in deinem Newsletter auch darüber lesen, über die KPIs, worum die es gehen wird. Genau. Aber die Details gibt's dann nächste Woche. Dann schönen Abend euch. Bis bald.
Dankeschön. Tschüssi.
Ciao.